EHI Retail Insights. Der Podcast für alle, die im Retail entscheiden und die von den Besten lernen wollen.
Gucci, Prada, Versace. Ich nehme euch heute mit in die Welt des Luxusmarken-Online-Händlers Fashionette. Dafür spreche ich mit der Geschäftsführerin Laura Vogelsang.
Und auch solche Marken haben wir dann angesprochen und haben dann gefragt, hey, wollt ihr nicht einfach auch switchen von einem Wholesale-Sortiment in ein Marktplatz-Sortiment? Und tatsächlich sind wir da jetzt mittlerweile mit verschiedenen Strategien ganz gut aufgestellt und werden wachsen da immer mehr. Also wir bringen mittlerweile so 5 bis 10 Retailer-Brands pro Monat eigentlich im Minimum online auf unsere Seite.
Das Retail-Geschäft mit Luxusmarken. Wer sind Ihre Kunden und was führte darüber hinaus zu der Entscheidung, einen Marktplatz aufzubauen? Laura hat mich beeindruckt. Wir sind in etwa gleich alt und sie leitet ein Unternehmen mit über 150 Mitarbeitenden. Mit dabei im Studio auch Lauras Hund. Fotos findet ihr auf unseren LinkedIn-Accounts. Mein Name ist Caroline Martens und ich blicke mit euch gemeinsam hinter die Kulissen der wichtigsten und innovativsten Handelsunternehmen. Meine erste Frage an Laura war: Wer kauft eine Handtasche für 4.000 Euro?
Unsere Kunden. Und das ist auch sehr gut so. Und wir freuen uns über jeden Kunden, der gerne bei uns sein teilweise auch erspartes Geld investiert und sich was gönnen möchte.
Ja, sehr cool. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern nochmal erzählen, was ist euer Core-Business? Wie seid ihr aufgestellt?
Genau, Fashionette ist ja mittlerweile tatsächlich über 15 Jahre schon am Markt. Wir sind 2008, also tatsächlich sogar noch deutlich mehr als 15 Jahre, gegründet worden und haben uns immer spezialisiert in der Vergangenheit auf das Thema Schuhe, Handtaschen, Modeaccessoires für die Kundin. Also wir haben da immer sehr stark unsere weiblichen Kunden angesprochen und fokussieren uns jetzt immer weiter tatsächlich auch darauf, unser Sortiment zu erweitern und noch mehr Kundengruppen anzusprechen, auch einfach eine größere Auswahl zu bieten. Und durch die Übernahme von der The Platform Group vor 2 Jahren sind wir jetzt tatsächlich auch in das ganze Thema Marktplatz eingestiegen, was wir vorher nicht so verfolgt haben, weil wir uns da einfach auf das Wholesale-Business konzentriert haben und da auch in den vergangenen Jahren eine super Expertise aufgebaut haben.
Über den Marktplatz werden wir heute auch sprechen. Kannst du das noch kurz für uns einordnen? Wie viele Mitarbeitende habt ihr? Was habt ihr für einen Umsatz?
Ja, wir haben um die 150 Mitarbeiter bzw. 155 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten, sowohl in Deutschland. Also wir sitzen vor allem in Düsseldorf mit unserem Headquarter in Schloss Elbroich. Das ist auch eine wirklich tolle Location in einem wirklichen Schloss. Also das glaubt uns kaum jemand. Es ist wirklich richtig toll. Also jeder, der kommt, hat immer so diesen Wow-Effekt, wie du ihn jetzt auch beschrieben hast. Und dann haben wir noch ein kleines internes Lager in Düsseldorf, wo wir quasi die interne Logistik so ein bisschen managen, wo auch unsere Produktanlage sitzt, unsere Fotografie sitzt. Also wir haben ein großes Fotostudio, ein großes Fototeam, wo wir tatsächlich all unseren Content für die Produkte, aber auch unseren Social-Media-Content und Co. produzieren, also selbst produzieren. Und dann haben wir noch ein kleines Office in Berlin, also wirklich ganz klein. Und wir haben noch Mitarbeiter tatsächlich in Spanien sitzen. Das ist auch historisch immer schon so gewesen, vor allem die Entwickler. Mhm. Es macht auch Spaß, da nochmal so ein bisschen Input auch von außen zu bekommen. Und dann natürlich aufgrund von Corona diverse Mitarbeiter im Homeoffice. Aber vor allem konzentriert sich das bei uns auf Düsseldorf.
Und was sind so eure wichtigsten Marketingkanäle?
Tatsächlich Performance-Marketing, ganz klassisches Marketing, Affiliate-Marketing. Was wir natürlich jetzt auch aufgrund des Wettbewerbs und Co. und der Entwicklung am Markt immer stärker ausbauen, ist das Thema Content-Marketing. Auf Instagram sind wir da, glaube ich, schon ganz gut. Bei TikTok haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Da fangen wir jetzt an tatsächlich auch mit einer eigenen TikTok-Strategie. Wir haben in der Vergangenheit halt immer gedacht, man könnte vielleicht auch einfach, ich sag mal so, die Überbleibsel des Instagram-Contents vielleicht auch bei TikTok nutzen. Das ist tatsächlich nicht so. Da muss man, glaube ich, auch ein bisschen mehr lernen und ein bisschen mehr Fokus und ein bisschen mehr Energie reinstecken und wirklich eine spezielle Kanalstrategie aufbauen. Da sind wir jetzt gerade ganz stark dran, mit unserem Content-Team da auch deutlich besser zu werden.
Du hast ja eingangs eben auch schon gesagt, dass ihr vor allem Frauen als Kundinnen habt. Wie würdest du heute eure Kundschaft beschreiben?
Immer noch sehr weiblich. Und wenn man auch mit, ich sag mal, männlichen potenziellen Kunden spricht oder jetzt mit Freunden oder meinem Freund, Die würden auch noch sagen, tatsächlich, die Seite ist auch noch sehr weiblich. Also das müssen wir auch zugeben. Tatsächlich, der überwiegende Teil unserer Kunden oder Kunden sind Kundinnen, also weibliche Kunden. So ein bisschen älter als ich bin, also so um die 40 tatsächlich. Mit denen sind wir so ein bisschen gewachsen. Wir würden natürlich auch gerne da jüngere Kundengruppen ansprechen. Deswegen auch das Thema, wie kann man sich in Social Media noch ein bisschen weiterentwickeln, vor allem in TikTok, um da nochmal, ich sag mal, wirklich die neuen Generationen anzusprechen. Und wir würden natürlich auch gerne ein bisschen männlicher werden und die männlichen Kunden ansprechen. Die Produkte hatten wir, muss man ehrlicherweise sagen, in der Vergangenheit nicht. Also wir haben uns da komplett auf das Thema Frau fokussiert. Jetzt auch wieder mit dem Thema Marktplatz haben wir natürlich ganz andere Optionen und auch die Möglichkeit, mit geringem Risiko, also ohne Einkaufsrisiko, tatsächlich auch dort ein Sortiment anzubieten, was auch attraktiv für Herren ist. Und ich glaube, wir müssen aber allgemein tatsächlich noch schauen, wie sprechen wir die Herren an und wie machen wir unsere Seite vielleicht auch ein bisschen mehr unisex.
Werbung in eigener Sache. Weißt du, wie der Handel tickt? Wir im EHI auf jeden Fall und geben unser Wissen in unserem EHI Retail Expert Program an euch weiter. In unserer viertägigen Weiterbildung hier bei uns in Köln erlebt ihr einen kurzweiligen, informativen Mix aus Studienergebnissen, Use Cases und Gastbeiträgen aus dem Handel. Wir individualisieren unser Programm auch exklusiv für dein Unternehmen. Link zu unserem Programm findet ihr in den Shownotes. Ihr kommt aus dem Wholesale, aus dem Retail-Geschäft und jetzt seid ihr eben auf den Marktplatz gegangen. Ich glaube, vor ungefähr anderthalb Jahren, ne?
Genau.
Warum habt ihr das gemacht?
Ja, zum einen, wie ich ja schon gesagt hatte, wir sind quasi übernommen worden von der The Platform Group aus Wiesbaden. Beziehungsweise damals wurde die Fashionet AG quasi übernommen in dem Sinne und wurde dann umfirmiert in die The Platform Group AG. Jetzt haben wir die Fashionet nochmal ausgegründet innerhalb unseres Gesamtkonzerns, um auch dort wieder ein bisschen Selbstständigkeit oder selbstständig zu werden. Und was tut die Platform Group AG? Sie baut Plattformen, bietet Plattformen an in diversensten Branchen, also wirklich vom Maschinenhandel B2B hinzu. Wir haben jetzt im letzten Monat die Übernahme einer Tierfutter, Tierzubehör-Plattform kommuniziert. Also da bieten wir wirklich ein Riesenportfolio an Plattformen. Und was wären wir dann, wenn wir nicht auch eine Plattform werden würden und die Potenziale halt ausnutzen würden, die halt so ein Marktplatz oder eine Plattform halt mit sich bringt.
Und ihr wollt ja quasi das Sortiment erweitern um die Dinge, die ihr selber nicht abdecken könnt. So in der Art kann ich mir das vorstellen, ne?
Genau, so ist das. Also gerade wir haben uns halt spezialisiert auf Produkte im Modebereich, die vielleicht nicht ganz so auch Retoure anfällig sind, wie jetzt die klassische Hängeware oder Fast Fashion oder beziehungsweise Ready-to-Wear-Waren, sodass wir uns da sehr stark in einem kleineren Markt positioniert haben. Weil wenn man sich anschaut, wie häufig investiert man vielleicht in eine neue Handtasche, die auch ein bisschen hochpreisiger ist oder in ein paar Schuhe.
Ich finde es auch so interessant, dass du sagst, investiert in eine Handtasche. Weil ich würde immer sagen, ich kaufe eine Handtasche, aber wenn du das so framest, dann klingt das schon gleich viel vernünftiger, ja.
Also auf jeden Fall, man muss ja schauen, dass man es auch rechtfertigen kann, dass man sich regelmäßig etwas Neues gönnt. Nein, also wenn wir halt wirklich über die hochpreisigen und Luxusmarken bei uns sprechen, würde ich es immer für mich persönlich zumindest als Investment betrachten. Klar, wir haben natürlich auch etwas günstigere, wobei immer noch sehr Premium-Ware bei uns im Sortiment, wo man vielleicht dann auch von einem Kaufen sprechen kann. Aber
Doc Martens kann man zum Beispiel bei
Doc
euch kaufen.
Doc Martens, ja. Wir haben mittlerweile auch über den Marktplatz tatsächlich wieder Birkenstock im Sortiment, was ja auch gerne gekauft wird. Also genau, da sind wir jetzt eher im Schuhbereich. Bei den Taschen ist es natürlich bei uns noch ein bisschen hochpreisiger, sodass ich finde, man kann von einem Investment sprechen.
Okay, wie kann ich mir das denn dann vorstellen? Ihr seid Teil der Platform Group AG. Habt ihr euch dann mit denen zusammengesetzt und gesagt, okay, wir wollen auch in die Plattform gehen? Wie habt ihr das dann aufgebaut? Wie lange hat das auch gedauert, bis es dann gelauncht ist?
Genau, also ungefähr vor 2 Jahren haben wir quasi angefangen mit den Gesprächen. Da ist dann auch der Dominik Benner bei uns in der AG mit Vorstand geworden. Und ich meine, das hat dann, ich sag mal, es war ein No-Brainer zu sagen, wir fangen jetzt an, auch auf das Thema Plattform oder Marktplatz zu entwickeln. Und dann ging das eigentlich recht schnell, dass sich unsere Entwickler zusammengesetzt haben. Der Vorteil war natürlich, dass es die Backend-Systeme, die ERP-Systeme auf der Plattformseite natürlich schon gab und wir uns in Anführungsstrichen nur noch da anbinden mussten. Das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen einfacher an. Das hat natürlich viele Abstimmungsaufwände, Mapping etc. und Co. gebraucht und dann natürlich auch noch Partner, die wir anbinden konnten, weil zu dem Zeitpunkt gab es jetzt in unserem Plattform-Group-Universum noch keinen anderen Händler, der irgendwie ähnliche Händler angeschlossen hat oder Produkte verkauft hat, sodass wir natürlich da auch auf die Neuhändlerakquise
oder
gehen
auch Marken,
mussten.
Ne?
Marken, genau. Wir haben aber am Anfang tatsächlich mit Händlern, vor allem Retailern und stationären Händlern gestartet. Also tatsächlich hier in Deutschland bzw. deutschsprachigem Raum Boutiquen und Co., die halt tatsächlich Luxusware verkaufen, nicht wirklich selbst online aktiv waren und dann über uns angefangen haben, Ware zu verkaufen. Aber grundsätzlich haben wir, glaube ich, mit dem IT-Projekt so März, April gestartet, 2023, und haben Ende September 2023 den ersten Händler live genommen, den Multibrand-Händler. Und das war für uns schon sehr, sehr schnell, weil wir eher auch aus einem, ich sag mal, IT-Umfeld kamen, wo wir, ich nenne es das mal übertrieben, jeden Edge-Case durchgetestet haben und die Platform Group da tatsächlich auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schneller aufgestellt waren, als wir es vielleicht waren und dadurch wir auch so ein bisschen schneller geworden sind IT-seitig. Es gab natürlich am Anfang die ein oder andere kleine ja, Problemchen, logischerweise. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen können wir super zufrieden sein. Also ich glaube, so schnell haben wir so ein riesen IT-Projekt bei uns auf Seiten der Fashionet noch nie abgewickelt. Mhm.
Ja, mega. Dann seid ihr genau jetzt ungefähr anderthalb Jahre online. Ne?
Genau.
Und wie kann ich mir das dann vorstellen? Ihr habt die Partner akquiriert, die Boutiquen angeschrieben. Und was sind heute für Partner auf der Plattform? Wie viele zum Beispiel auch?
Genau, also wir haben damals angefangen mit unserem existierenden Team, die natürlich jetzt nicht große Expertise hatten im Anbinden tatsächlich oder in Marktplatzanbinden, Marktplatzgeschäften, mussten erstmal Verträge erstellt werden und Co. Wir haben aber dann tatsächlich das Glück gehabt, dass wir ein paar Leute akquirieren konnten oder ja bei uns für uns gewinnen konnten, die halt gerade im Bereich Marktplatz schon extrem gute Erfahrungen bei anderen Online-Händlern hatten und so, dass die haben natürlich ein paar Kontakte mitgebracht. Die wussten aber auch, wie läuft's, wie sprechen wir Partner an, mit welchen Argumenten können wir da schnell irgendwie, ich sag mal, auch die Unterschrift aufs Papier bringen. Und ja, das ging dann tatsächlich recht zügig. Wie gesagt, diese Multibrands, Retailer haben natürlich dann auch teilweise mehrere Shops mit an Bord gebracht oder halt diverse Marken. Wir haben tatsächlich ja, wie ich schon gesagt habe, am Anfang eher uns auf diese Händler fokussiert. Dann ungefähr seit einem Dreivierteljahr bis Jahr haben wir dann angefangen, auch Marken anzusprechen. Erstmal auch unabhängig von unserem Wholesale-Portfolio. Wir haben dann im Laufe des letzten Jahres auch die Teams so ein bisschen stärker verzahnt, sind in unseren Einkaufsgesprächen tatsächlich auch auf Marken oder aktuelle Lieferantenzugang, haben gesagt, hey, habt ihr Lust, mit uns auch euer Angebot im Marktplatz vielleicht auch auszuweiten? Denn wie ich ja schon gesagt habe, wir haben uns ja im Wholesale oder wir fokussieren uns immer noch im Wholesale stark auf das Thema Taschen, Schuhe und Kleinaccessoires. Aber wir haben ja auch genug Händler im Portfolio oder Lieferanten im Portfolio, die natürlich viel mehr darüber hinaus auch verkaufen, sodass wir da natürlich auch eine Riesenchance haben, das Händlerangebot oder das Marken oder das Sortiment eines Händlers oder einer Marke bei uns auf der Seite stark auszuweiten. Oder aber auch, was wir getan haben, wir haben uns Margen angeguckt, wir haben uns Profitabilität von Marken angeschaut im Wholesale-Bereich, haben die ein oder andere identifiziert, wo wir gesagt haben, im Wholesale ist es für uns einfach nicht mehr so profitabel, wie es vielleicht mal war. Wir möchten aber diese Marke nicht verlieren, weil es vielleicht auch der erste Kontaktpunkt für manche Kunden ist, bei uns auf die Seite zu kommen und Co. Und auch solche Marken haben wir dann angesprochen und haben dann gefragt, hey, wollt ihr nicht einfach auch switchen von einem Wholesale-Sortiment in ein Marktplatz-Sortiment? Und tatsächlich sind wir da jetzt mittlerweile mit verschiedenen Strategien ganz gut aufgestellt und wachsen da immer mehr. Also wir bringen mittlerweile so 5 bis 10 Retailer-Brands pro Monat eigentlich im Minimum online auf unsere Seite.
Und wie viele sind es dann jetzt insgesamt?
Also es sind schon über 100 definitiv. Mhm. Also wir sind da im deutlich dreistelligen Bereich. Wie gesagt, manchmal sind halt Multibrands, Retailer, die natürlich dann diverse Marken irgendwie bei sich im Portfolio haben oder halt nur Single-Brands, die dann vielleicht auch mit einer kleinen SKU-Zahl bei uns erstmal anfangen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wir haben da schon gute Arbeit geleistet und mittlerweile kann man auch sagen, dass unser Marktplatzsortiment, auch unser Wholesale-Sortiment, was die SKUs auf unserer Seite angeht, tatsächlich übertroffen hat. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass unsere Kunden immer noch sehr stark auf unser Wholesale-Sortiment irgendwie fokussiert sind. Wir da noch den größeren Absatz sehen. Aber das müssen wir jetzt halt ändern und auch schauen, wie wir mit intelligenten Marketingstrategien auch einem vielleicht nochmal anders nach außen auftretenden Branding von uns als Fashionette dem Kunden auch zeigen, wir sind mehr als nur Handtaschen und Schuhe.
Ich meine, 1,5 Jahre ist jetzt auch noch nicht so lang, ne? Und dafür habt ihr ja auch schon einfach einiges geleistet. Du hast eben gesagt, ihr habt euch Expertise ins Unternehmen geholt, um dann auch schnell die Unterschrift aufs Papier zu kriegen. Auf dem Papier stehen dann doch bestimmt auch so Kriterien, die Partner erfüllen müssen, damit sie bei euch auf die Plattform können, oder? Also war das schwierig, die zu identifizieren? Gab es dann auch schon mal Partner, die ihr ongeboardet habt, wo es nicht gepasst hat? Gab es da eine Fluktuation?
Genau, also wir operieren ja tatsächlich im Luxus- und Premium-Segment oder Premium- und Luxus-Segment und der Kunde ist bei uns gewohnt, auch diesen Premium- oder Luxus-Service natürlich zu bekommen. Deswegen ist es uns extremst wichtig, dass unsere Partner natürlich auch gerade was das Thema Versand, Kartonage, Verpackung, Schnelligkeit der Warenverfügbarkeit und Co. natürlich auch mit dem Standard mithält, den wir als Fashionette halt oder immer geboten haben und der Kunde sich auch daran gewöhnt hat. Wir haben eine sehr hohe Bestandskundenquote bei uns, was natürlich super ist, aber die Kunden müssen wir natürlich auch behalten und das für uns ist es ein Riesenrisiko, die Kunden gegebenenfalls auch zu enttäuschen, wenn halt wirklich vielleicht ein Marktplatzpartner nicht die Qualität liefert.
Meinst du, dass ein Kunde das immer sofort checkt, ob er beim Wholesale oder im Marktplatz gekauft hat?
Merkt das nicht. Mhm. Also das ist tatsächlich unser Ansatz und auch unsere Vision, dass er eigentlich gar nicht merkt, ob er es jetzt von Fashionette bekommen hat oder von einem Third Party.
Und auch das Risiko, ne? Weil ich könnte ja sagen, ich bin Bestandskundin, ich habe schon in viele Handtaschen bei euch investiert, die immer in Seidenpapier eingeschlagen kamen und dann kommt eine Tasche von einem anderen Händler, was ich dann nicht weiß und dann denke ich so, jetzt haben die nachgelassen.
Ja, das Problem hatten wir tatsächlich am Anfang ganz stark, als wir natürlich auch so ein bisschen versucht haben, so schnell es geht, natürlich die ersten Partner live zu bringen. Da ist uns aufgefallen, da war dann vielleicht der ein oder andere Partner dabei, der das Thema Qualität vielleicht nicht ganz so groß geschrieben hat, beziehungsweise der wiederum mit Boutiquen zusammengearbeitet hat, wo man dann auch nicht die direkte Kontrolle hatte. Da kam dann tatsächlich mal der Gucci-Anzug für 3.000 Euro in irgendeiner angeschrabbelten Plastiktüte beim Kunden an. Das ist natürlich nicht der Service und auch nicht die Qualität, die wir bieten möchten. Da sind wir dann auch ganz froh, wenn wir Feedback von unseren Kunden dazu bekommen. Wir versuchen dann natürlich den Kunden auch zu besänftigen und auch wieder glücklich zu machen. Aber wir brauchen natürlich so ein Feedback von den Kunden auch, damit wir einfach sehen, wo läuft es und wo läuft es nicht. Weil solange sich keiner meldet, gehen wir erstmal davon aus, dass alles gut geht. Unabhängig davon, dass wir natürlich Testbestellungen machen und das selber regelmäßig überprüfen. Aber ja, also wir haben dann einen sehr hohen Qualitätsstandard und den möchten wir auch unseren Kunden beibehalten.
Habt ihr viele internationale Seller?
Mittlerweile ja. Und das ist natürlich dann auch wieder ein bisschen schwieriger zu kontrollieren. Aber gut, wir geben unser Bestes und auch dafür ist natürlich unser Marktplatz da oder unser Marktplatz-Team da, dass sie natürlich regelmäßig mit den einzelnen Händlern im Austausch stehen, auch Verkaufszahlen etc. checken, auch Cancellation Rates checken, weil wenn wir jetzt drüber nachdenken, dass wir Händler angeboten haben, die vielleicht aus einer Boutique heraus versenden, dann kann es natürlich auch immer mal sein, dass der gleiche Artikel, den wir gerade online verkauft haben, gleichzeitig auch über die Ladentheke im physischen Store gegangen ist. Und dann wird in der Regel der Online-Händler oder der Online-Kunde natürlich enttäuscht, weil die Order gecancelt wurde, weil man muss auch drüber nachdenken, wenn wir jetzt wirklich über die Luxushandtaschen sprechen, da hat dann auch die Boutique nicht unbedingt mehr als 1, 2, 3 oder 4 gleichzeitig im Lager. Und da müssen wir natürlich auch schauen, wie hoch sind Cancellation Rates, wo müssen wir da nochmal nachsteuern, um das dann tatsächlich auch unseren Kunden wieder nicht zu enttäuschen. Wobei wir natürlich auf der anderen Seite verstehen können, dass das passiert, weil das können wir natürlich nicht ausschließen.
Du hast eben angesprochen, dass ihr manchmal euch freut, wenn es einen Switch gibt von einer Marke aus dem Wholesale in den Marktplatz. Ist das auch so, dass ihr Marken habt, die seit langem bei euch im Retail-Geschäft sind und dann sagen, ihr habt jetzt den Marktplatz, wir würden total gerne wechseln?
Ja, das haben wir auch, wobei wir natürlich das auch aktiv eher ansprechen. Also sowohl als auch kommt das in den Gesprächen raus. Wir haben jetzt, vielleicht haben wir ein oder zwei gehabt, die uns auch aktiv darauf angesprochen haben, aber in der Regel kommt das dann im normalen Einkaufsprozess oder ich nenne es jetzt auch mal Akquisegespräch, obwohl wir natürlich die Brands oder die Partner schon kennen. Aber in der Regel ist das so ein Miteinander, dass wir dann entweder wir fragen so, hey, habt ihr Lust, wir haben jetzt Marktplatz, oder die uns dann vielleicht auch darauf ansprechen, hey, ihr habt jetzt Marktplatz, wollen wir nicht was zusammen machen?
Und was sind Beweggründe aus Markensicht auf den Marktplatz zu wechseln?
Ja, tatsächlich auch das Thema Schnelligkeit. Also es muss halt nicht irgendwo was verschoben werden an Produkten. Sie können auch ihre Produkte wieder mehreren Partnern gleichzeitig auch anbieten und ihre eigene Planung machen. Also klar, so haben wir gegebenenfalls, wir ordern Anfang der Saison, dann ändert sich vielleicht irgendwas oder wir verkaufen dann doch nicht genug Ware, dann wird am Ende der Saison vielleicht wieder was zurückgegeben und Co. Also so haben die Marken natürlich noch viel mehr Hoheit über ihren eigenen Produktionsprozess, Einkaufsprozess. Und wenn wir zum Beispiel über Multi-Retailer nachdenken oder ja auch Boutiquen, die haben natürlich dann, wenn sie das Potenzial haben, über online, also über uns zu verkaufen, ein ganz anderes Einkaufsvolumen gegebenenfalls, was sie wiederum bei ihren Partnern realisieren können, sodass sie da vielleicht für sich auch den einen oder anderen Preisvorteil raushandeln können und natürlich einen weiteren Absatzkanal, weil wir wissen alle, einen Online-Shop zu bauen, zu erstellen, ist nicht so kompliziert. Das kriegt man, glaube ich, ganz schnell hin. Aber wenn wir dann über das Thema Branding, Marketing und Co. sprechen, sieht es da ganz anders aus. Und da haben die in der Regel keine Expertise, keine Kapazitäten und vor allem auch nicht das Budget.
Ja, also das ist ja häufig, was man hört in den Marktplatzdiskussionen, dass die dann auch einfach die Märkte öffnen für eben Händler oder Marken, die sonst nicht im E-Com tätig wären, ne? Ihr sprecht ja von Partnerschaften im Retail-Bereich und Partnern auf dem Marktplatz. Inwiefern unterscheiden sich für dich diese Partnerschaften?
Ja, zum einen haben wir zwei unterschiedliche Teams noch, die natürlich eng verzahnt sind, die zum einen die Wholesale-Kollegen bedienen und dort wirklich Einkaufsbudgets und Co. abstimmen und Sortimente abstimmen. Auf der anderen Seite haben wir die Marktplatz-Partner, nenne ich sie jetzt mal, sei es ein Multi-Brand-Retailer oder aber auch eine Brand, die natürlich ihre Preishoheit haben, die Sortimente anbieten können, die natürlich auch eine viel größere Range an Produkten zu uns rüberschieben können, sage ich jetzt mal. Und die werden natürlich ein bisschen anders betreut, auch aufgrund, ich sag mal, abrechnungstechnisch, planungstechnisch und Co. Also da sind wir dann eher auf einer monatlichen Basis unterwegs. Beim Wholesale ist es natürlich eine ganz andere Planung. Herbst, Winter, Frühjahr, Sommer, das ist natürlich ein viel längerer Planungsprozess. Da sind wir dann im Marktplatz tatsächlich eher ein bisschen kurzfristiger aufgestellt. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch da so über die Sortimente sprechen. Weil was natürlich auch nicht passieren darf, ist, dass wir am Ende nur einen Wust an Produkten bei uns auf der Seite haben, die wir nicht mehr vernünftig kuratieren können, die vielleicht auch nicht zu unserem bestehenden Sortiment passen. Sollte schon zueinander passen, sich ergänzen, sich erweitern und attraktiv bleiben und den Kunden auch nicht überfordern.
Mhm. Und ist Retail Media für dich auch ein so großes Thema wie für ganz viele andere in der Branche?
Tatsächlich ja. Also das haben wir uns auch für dieses Jahr ganz groß auf die Fahne geschrieben. Klar, WKZs und Co. haben wir in der Vergangenheit schon immer verhandelt im Wholesale-Bereich und unseren Partnern. Aber das Thema Retail Media ist definitiv für uns dieses Jahr echt ein großes Thema und potenziell auch ein guter Revenue-Stream, um neben unseren normalen Abverkäufen natürlich da auch noch ein bisschen mehr Umsatz zu machen bzw. Einnahmen zu generieren.
Wobei, ist es sowas anderes als WKZ?
Das frage ich mich auch regelmäßig.
Das habe ich mich nämlich gefragt.
Ich glaube,
weil
das Thema
ist ja so gehypt worden. Ne?
Ja, ich glaube, das Thema ist, dass du einfach andere Partner noch live, also dazu bekommen kannst. Und das wäre jetzt auch bei uns das Potenzial. Also wir dürfen halt nicht unsere WKZ-Budgets mit Retail Media kannibalisieren. Also das ist total dämlich. Also da müssen wir auch ganz doll drauf aufpassen, dass das halt nicht passiert. Aber ich glaube, darüber hinaus gibt es tatsächlich Partner oder auch, wie gesagt, jetzt aus unserem Bereich Marktplatz, Brands oder Marktplatzpartner, die da bis jetzt bei uns im WKZ-Bereich nicht mit uns arbeiten, für die das vielleicht relevant werden könnte. Und dann ist es vielleicht auch nur ein anderes Wording. Da möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich sehe das auch sehr eng verzahnt und sehr, sehr ähnlich zueinander.
Wir behalten das mal im Auge.
Ja.
Shein war bei uns im Podcast. Inwiefern ist der Player für euch relevant?
aktuell tatsächlich noch nicht wirklich Wettbewerb, was unseren Verkaufskanal angeht oder unser Sortiment und unsere Kunden. Was wir aber tatsächlich ja jetzt seit, ich sag mal, anderthalb Jahren ungefähr sehen, ist, dass es natürlich im Bereich Marketing dort ein großer Wettbewerb ist, weil einfach vor allen Dingen auch zu den High Seasons dort Budgets zur Verfügung gestellt werden, wo ich glaube, kaum ein anderer mithalten kann, was Keyword-Suchen und Co. angeht. Da muss man dann vielleicht ein bisschen kreativer werden, aber Gott sei Dank, was heißt Gott sei Dank, aber aktuell sehen wir sonst tatsächlich noch keinen Wettbewerb, was tatsächlich irgendwie bei uns im Sinne von Abverkauf und Umsatz zu Buche stehen würde.
Und was sind so Projekte, die in Zukunft bei dir anstehen, in der nahen Zukunft? Womit beschäftigst du dich gerade als Geschäftsführerin?
Wir gucken natürlich immer, dass wir irgendwie auch neue Produktkategorien erschließen und neue Absatzkanäle nicht unbedingt, aber vielleicht eine neue Kundengruppe auch zu akquirieren. Wie ich ja schon sagte, das Thema TikTok und Co., also da noch mehr Social-Media-Marketing zu machen, um jüngere Kundengruppen anzusprechen, die vielleicht bei uns auch einfach anfangen, vielleicht mit einem günstigen Portfolio in den Bereich Taschen und Co. einzusteigen, sich dann so ein bisschen entlanghangeln und vielleicht dann doch mal unser Luxuskunde werden. Auf der anderen Seite aber auch das Thema Vintage. Da sind wir jetzt quasi in den Endzügen. Also vielleicht,
Secondhand, ja.
Genau, also wir nennen es Pre-Loved bei uns auf der Seite. Und vielleicht, wenn der Podcast ausgestrahlt ist, haben wir es auch schon live auf der Seite. Das wäre natürlich sehr schön. Und da gehen wir dann tatsächlich nochmal einen neuen Weg, auch ein neues Sortiment. Wir haben im vergangenen Jahr Marktforschungen gemacht oder Umfragen bei unseren Kunden und potenziellen Kunden, was sie sich denn wünschen würden und was denn so auch die Love-Brands sind. Und da kommen halt häufig Brands, die wir einfach gar nicht verkaufen dürfen als Neuware oder gar nicht können, weil die Distribution einfach sehr, sehr eng ist. Also wenn man so über Hermes, Chanel und Louis Vuitton spricht, das sind halt so die Marken, die unsere Kunden gerne tragen, aber die wir natürlich nicht vertreiben können, zumindest nicht als Neuware. Und da haben wir uns jetzt einen Kanal erschlossen, also als Pre-Loved-Ware auch diese Produkte unseren Kunden anbieten zu können. Und da bin ich ganz gespannt.
Ihr könnt diese Marken nicht als Neuware verkaufen, weil die das so beschränken.
Ja, naja, genau. Also okay. Diese Produkte werden nur über die eigenen Brandshops quasi verkauft. Also die hat auch kein anderer Händler, kein anderer Wettbewerber von uns im, ich sag mal, Neuwarenzufluss, sodass es da der einzige Weg ist, das über Secondhand oder Vintage zu verkaufen. Da gibt es ja auch schon diverse Plattformen, wo das auch gut gehandelt wird. Ich glaube, da hat man immer die Herausforderung der Glaubwürdigkeit und der Authentizität der Produkte.
Also ob es eine echte Louis Vuitton-Tasche ist. Ne?
Deswegen, wir trauen uns auch heute noch nicht, in Anführungsstrichen trauen, selbst die Authentifizierung durchzuführen, sondern wir haben da einen ganz tollen Partner gefunden, auch über eine neue Beteiligung innerhalb der TPG, die den Händler schon angebunden haben, die halt wirklich toll authentifizieren, die tollen Produktcontent auch liefern, weil auch da Vintage oder Pre-Loved heißt ja, es ist irgendwie schon mal getragen. Sprich, es kann natürlich die ein oder andere Tragespur oder der ein oder andere Kratzer auf der Ware sein. Und da wollen wir natürlich auch so transparent wie möglich zu unseren Kunden sein, dass das natürlich auch vor Kauf auf dem Bildmaterial ersichtlich sein wird. Und auch, wie gesagt, da sind wir selber noch nicht aktuell in der Lage, das selbst zu machen. Aber wie gesagt, wir sind total happy, dass wir da so einen tollen Partner gefunden haben, dem wir auch selber sehr vertrauen, dass das halt alles funktioniert. Und wie gesagt, der halt super Content liefert, den wir so unseren Kunden zur Verfügung stellen können.
Und das ist dann in der Kategorie Retail oder in der Kategorie Marketplace?
Das ist Marktplatz.
Genau. Also der Partner ist da quasi ongeboardet und kümmert sich komplett um die Pre-Loved-Sachen.
Ne? Genau, richtig.
Weißt du eigentlich, wenn man so die Echtheit von Handtaschen zum Beispiel überprüft, ob das schon mit KI geht?
Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der da sehr, sehr viel Erfahrung hat. Und er sagt, klar, man kann viel, automatisieren. Aber vor allem bei den ganz, ganz hochwertigen Artikeln ist es am Ende schon noch dieses, man fühlt es, man riecht es und das kann halt durch eine KI noch nicht umgesetzt werden. Und auch ganz interessant, wir haben auch eine neue Beteiligung innerhalb der TPG, die Uhren, also Gebrauchtuhren auch verkauft, die Kronext in Köln. Und da habe ich auch mit einem Uhrmacher gesprochen, der gesagt hat, die Fälschungen sind mittlerweile so gut, dass die wirklich die Qualität des das Material, also wenn es jetzt um eine Golduhr geht, tatsächlich so Gold ist, also dass der Goldwert und alles stimmt, am Ende man wirklich nur an Kleinigkeiten im Uhrwerk merkt, dass es halt wirklich ein Fake ist. Und ich glaube, so ist es bei den Taschen auch. Also es gibt mittlerweile so gute Fake Taschen. Da muss man schon viel Expertise haben, um es am Ende wirklich identifizieren zu können.
Ich finde das im Moment einfach interessant, die Frage, was kann eine KI nicht? Das finde ich sind immer super interessante Sachen.
Fühlen und schmecken und riechen kann sie, glaube ich, noch nicht.
Vor allem, du sagst noch nicht. Ist für dich ganz
vielleicht,
klar, dass das
ja
mal der Fall sein wird. Sehr gut. Du hast eine beeindruckende Karriere hingelegt. Du hast ja eben auch gesagt, du bist noch keine 40 Jahre alt. Ja.
Ja.
Was willst du in den nächsten 10 Jahren erreichen? Was ist persönlich für dich Erfolg?
Bei der Frage muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil ich fand die Frage schon immer doof. Ich habe mich immer versucht, auch für Vorstellungsgespräche auf diese Frage vorzubereiten, wo möchtest du in 5 Jahren sein, wo möchtest du in 10 Jahren sein und Co. Es ist mir immer richtig schwer gefallen, weil ich aber auch gemerkt und gelernt habe, dass umso mehr man Pläne macht, desto mehr ist man auch enttäuscht, wenn sie vielleicht nicht so zustande kommen. Bei mir war es tatsächlich immer so, dass ich viel habe einfach auf mich zukommen lassen und auch sehr optimistisch immer in die Zukunft geschaut habe und manchmal auch gedacht habe, komm, das fühlt sich jetzt irgendwie im ersten Moment schlecht an, aber ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ich springe ins kalte Wasser und schaue mal, was dabei rumkommt. Das hat mir ehrlicherweise immer, ja, das hat mir immer geholfen und ich glaube, deswegen bin ich auch hier, wo ich bin. Man muss manchmal Rückschläge einstecken, wenn man denkt, eigentlich wäre der richtige Weg, den man vielleicht so für sich geplant hat, aber der steht dann vielleicht doch nicht offen. Ich gehe doch den anderen Weg, einmal den Umweg und am Ende ist man vielleicht weiter, als man es jemals gedacht hat. Und so ist es tatsächlich bei mir. Und das ist auch so ein bisschen mein Motto geworden, Herausforderungen anzunehmen. Und es wird schon irgendwie gut werden, wenn man hart arbeitet und Lust und offen für Themen ist. So bin ich tatsächlich auch im Recruiting in der Regel, wenn ich neue Mitarbeiter eingestellt habe in der Vergangenheit. Mir war es nicht so wichtig, woher die Leute kamen. Die mussten halt eine gewisse Motivation mitbringen und diesen Willen, sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, ich habe selten eine Fehlentscheidung getroffen in dem Bereich. Und so handhabe ich das für mich auch. Und Erfolg ist für mich, wenn ich zufrieden bin mit dem, was ich tue, aber immer noch genug Möglichkeiten habe, weiterzukommen.
Ja, es hätte noch immer Jojo Young, ja, sagen wir in Köln.
Ja.
Sehr cool. Laura, ich bedanke mich, dass du hier angereist bist nach Köln in unser Studio, zusammen mit deinem Hund. Ein Foto könnt ihr auf LinkedIn sehen von uns mit dem Hund. Vielen Dank für deine Retail-Insights.
Sehr gerne.
Das war unser Ausflug in die Welt von Fashionette. Wir vom EHI behalten für euch die wichtigsten Themen im Auge. Abonniert gerne unseren Kanal, bewertet uns, gebt uns Sterne, schreibt mir bei LinkedIn. Wir hören uns wieder nächsten Mittwoch.
Mit unserem Wissen die Zukunft des Handels gestalten. Dafür forschen wir. EHI. Gemeinsam besser handeln.